zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu viel der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tönz Feuerborn und mit mir sitzen hier Simone Hoffmann und Christian Uttler. Hallo ihr beiden.
Hallo, hallo.
Hallo Lars.
Na, wie ist es?
Mir geht's gut.
Ja?
Ich freue mich jetzt.
Du freust dich? Christian, du freust dich besonders heute auf unser Thema. Das hast du schon durchblicken lassen. Unser heutiges Thema wird sein, warum Nähe manchmal Angst macht, wie schlechte Beziehungserfahrungen Bindungsängste auslösen können und warum Loslassen oft leichter wirkt als Vertrauen. Darüber sprechen wir heute. Und ja, letztendlich, manchmal ist es ja so, dass es nicht die aktuellen Menschen in unserem Leben sind, vor denen wir so die Angst haben, sondern die Erfahrungen, die wir mit anderen gemacht haben. Würdest du das so unterschreiben?
Ich finde, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, weil wenn wir bei der Überschrift bleiben mit der Bindungsangst, ist es, oder die Angst vor Nähe, ist es vielleicht gar nicht die Nähe selber, die Angst macht, sondern das, was dadurch bei mir an Erinnerungen ausgelöst wird. Und die Erinnerungen sind vielleicht gar nicht das, was sozusagen im Hier und Jetzt oder gerade kürzlich passiert ist, sondern sind meistens oder sind eigentlich immer sehr, sehr alte Sachen. Das sind Dinge, die eigentlich schon früh losgegangen sind, die dann reaktualisiert wird. Und du hast es eigentlich sehr, sehr schön ausgedrückt. Genau darum geht's.
Was versteht man denn psychologisch unter einer Bindungsangst?
Also psychologisch würde ich mal sagen, die Bindungsangst besteht darin, dass ich mich auf Dauer nicht auf einen Gegenüber einlassen kann, weil ich mir nicht sicher bin, wie das auf mein zukünftiges Leben oder mein Leben im Hier und Jetzt einzahlt, weil ich nicht weiß, ist es denn etwas Verlässliches?
Ja. Und wie unterscheidet sich eine Bindungsangst von einer Verlustangst?
Ich denke, unterm Strich ist es von der Psychologie, von der Psychodynamik letztendlich genau das Gleiche. Mhm. Du hast nur eine andere Begrifflichkeit dafür. Ja? Also warum habe ich die Bindungsangst? Ich habe die Angst, wenn ich in der Nähe bin, dass wenn ich mich drauf einlasse, dass das auf Dauer nicht trägt, weil ich über meine Erinnerungen so kodiert bin, dass es eben nichts Verlässliches ist. Und mitunter will ich das so kompensieren, dass ich mir Verlustangst immer wieder ganz viele Bestätigungen suche. Liebst du mich noch? Bist du denn noch für mich? Wirst du denn nicht weggehen? Kommst du denn eigentlich zurück? Sozusagen über die Art und Weise kann ich eigentlich über die Verlustangst meine Bindungsangst kompensieren. Also es ist eigentlich nur eine andere Seite der Medaille für das gleiche Phänomen.
Mhm. Simone, wie denkst du denn so über das Thema Bindungsängste?
Also zur Abwechslung bin ich an der Stelle mal wirklich, wirklich ein ganz anderes Team. Ich würde sagen, ich bin eher so ein Beziehungskraftwerk.
Und Beziehungskraftwerk?
Ja. Also ich glaube, ich funktioniere grundsätzlich über Beziehung und ich glaube, das kann ich auch gut. Und da habe ich auch, ich glaube, da bin ich auch eher mutig. Ich glaube, ich bin in unserem Trio hier jetzt bei dem Thema tatsächlich eher die andere Seite. Also ich, nicht so, dass ich mir da nicht auch schon blaue Flecken geholt hätte, aber ich scheine da eine Resilienz zu haben oder eine Beharrlichkeit oder ein Urvertrauen, keine Ahnung. Jedenfalls Beziehung ist für mich wirklich auch einfach herzustellen.
Wie ist es bei dir, Christian?
Vielleicht bin ich auch deswegen jetzt Psychotherapeut und arbeite da schon seit 30 Jahren, weil ich auch vielleicht immer auf der Suche bin und glaube, in Nuancen ist es für uns alle etwas, was, nachdem wir uns sehnen, sichere Bindung, Verlässlichkeit, ein guter Hafen. Wir haben das ja als Urbedürfnis, wir sind kodiert, wir brauchen das als Menschen. Ich glaube, ich hatte in einer anderen Folge schon dieses Modell gebracht. Wir haben ein Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, nach Selbstwert, nach Autonomie, was genau das Gegenteil ist der Bindung, und natürlich nach Bindung, nach einer gesunden Bindung.
Also kann man hier auch von Schutzmechanismen in einer Beziehung sprechen, oder?
Ja, selbstverständlich. Das gibt uns Nahrung. Und wenn wir praktisch zu wenig Bindung auf Dauer haben, wenn wir das nicht erleben, müssen wir das über andere Komponenten kompensieren. ZB über den Selbstwert oder über den die Autonomie. Mitunter, wenn du sagst Bindungsangst, wir kennen ja auch die Phänomene, dass jemand sehr, sehr autonom ist, sehr für sich, sehr im Abgeschiedenen sein muss. Es muss sehr, sehr stark sein, um das eben auszuhalten, dass er in der Bindung, dass er eben auf der Bindungsseite sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr auf dem Trockenen ist.
Jetzt haben wir ja in der letzten Folge über Narzissten gesprochen. Weil zum Thema Bindungsängste, da habe ich mir diesmal vorgenommen, da hätte ich jetzt gerne heute meine Therapiestunde hier mit euch mal wieder live. Weil das hat jetzt bisher ja schon mal ganz gut funktioniert zwischendurch. Ich komme aus narzisstischen Beziehungen. Jetzt habe ich den Erfolg gehabt in der Vergangenheit, dass ich bei 2 Datingphasen frühzeitig erkannt habe, oh, da sehe ich wieder Züge, die mir nicht gefallen, die mich an früher erinnern, wo ich wieder viel mehr dann reingeben musste und ich auch relativ schnell ein schlechtes Gefühl vermittelt bekommen habe, wie ich mich verhalte. Das war dann mein Erfolg. So, jetzt gehe ich mal in so ein Beispiel einfach, das muss ja jetzt nicht gerade aktuell sein, aber jetzt lerne ich jemanden kennen und der sträubt sich, sondern der ist zurückhaltender im Ganzen. Da findet kein Lovebombing statt, wie bei den Narzissten am Anfang oder so. Da muss ich ein bisschen mehr hinterherkratzen nach Reaktionen und gucken, okay, ist da was, kommt da ein bisschen mehr Bestätigung und sowas. Und das Interessante ist, wenn das am Anfang erst noch nicht ist, dann bin ich natürlich erstmal verunsichert, denke mir, okay, da kommt noch nichts. Und dann fängt die Person an, sich zu öffnen und geht diese Schritte auf mich zu und zeigt mir, dass da sich was entwickelt und ich fange an, dich zu machen, weil in mir komplett eine Panik hochgeht. Und jetzt ihr.
Also das ist nicht sehr untypisch, Lars, und ich glaube, ich würde einen kleinen Ausflug machen. Wie war das eigentlich denn früher bei dir mit der Bindung? Wie war das denn bei deinen Eltern oder mit deinen Eltern? Kannst du dich denn erinnern, nochmal so, warst du im Kindergarten?
Ich war im Kindergarten,
ja. Kannst du dich doch erinnern, wie das so Kindergarten-Eingewöhnung war? Wie war das, wenn du von deiner Mutter oder von deinem Vater so ganz am Anfang abgegeben worden bist?
Kein Thema.
Kein Thema, du hast einfach weitergemacht.
Ja, also vor allem, ich wüsste nicht, also jetzt ist das natürlich, da war man sehr jung und ich. Das Problem ist, wir haben in meiner Therapie versucht, in meine Kindheit reinzugehen. Sobald man versucht, bei mir in die Kindheit reinzugehen, mache ich sofort zu. Also gut. Da ist gar, also ist sehr wenig. Ich habe ganz wenige kleine Schnipsel aus meiner Kindheit als Erinnerung. Das ist, also die kann ich an einer Hand gefühlt abzählen, was ich da so für Erinnerungen habe. Und ich kenne nicht, dass Eltern sagen, ich liebe dich, ich hab dich lieb, dass Eltern einen meinen Arm nehmen, dass man ist so ein bisschen mehr das Beiwerk gewesen. Und dieses, dass man da schon, also ich habe mein Leben lang Probleme mit Bindung. Jetzt kommt noch hinzu, klar, früher Verlust der Mutter, ich habe Mama geliebt, auf einmal war sie weg, obwohl ich auch gar nicht so viel Liebe zurückbekommen habe in dieser ganzen Bindung Mutter-Kind. Dann gibt es andere Personen in meinem Leben, die ich geliebt habe oder die mir wichtig waren, die dann auch verschwunden sind oder die sich das Leben genommen haben. Und das hat insgesamt ja dazu geführt, dass ich an einem Punkt bin, zu sagen, oh, schwierig, immer wenn ich wen richtig gut, also das ist jetzt mal so über, also überspitzt, aber immer wenn ich wen gut finde, dann verschwindet der. Das ist so dieses, und natürlich war ein Narzisst dann ganz gut mit seinem Lovebombing am Anfang, weil der hat dann im Endeffekt ganz viel Sicherheit reingegeben. Und da wundert mich aber, dass ich dann darauf angestoßen bin. Woran liegt es, dass das am Anfang, weil wenn jemand das nicht hat und ich bin sozusagen noch der Jäger, dann bleibt das Interesse. Wenn ich dann aber die Beute sozusagen habe, jetzt mal in so einer Metapher gesprochen, dann verliere ich das Interesse. Und warum ist es dann aber, wenn ich mit einem Narzissten zusammen war, wo ich am Anfang einfach, wo dann alles rosa-rot war und Lovebombing betrieben wurde, warum bin ich da denn nicht auch weggerannt?
Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also ja. Meine Hypothese wäre, so wie du das beschreibst, zu Hause war das eher emotionsarm, eher ging es sehr um Funktion, um Funktionieren, dann fällt dir das natürlich, wenn du alleine sein musst, wenn die Mama, wenn der Papa weg ist, von der Reaktion her leicht, dass du einfach weiter funktionierst, dass du dich schon von der Gefühlsseite praktisch so weit runterreguliert hast, vordergründig runterreguliert hast, dass du alleine auskommst.
Ich wurde ja auch immer, weil Mama war ja oft in der Klinik, wurde ja dann oft woanders untergebracht.
Genau, oder? Das ist also eine typische sozusagen Abwehr. Du bist von der physiologischen Seite, wenn wir so gemessen hätten, Stresshormone, Cortisol, die wären wahrscheinlich recht hoch gewesen, aber vordergründig hast du praktisch funktioniert. Du warst in dem Funktionsmodus. Das bist du gewöhnt. Wenn du dann auf einmal sozusagen Wärme, Nähe wahrnimmst, kommst du natürlich per se sofort in die Überforderung. Was macht es mit mir? Und vor allem, bleibt es dauerhaft? Geht es denn wieder weg? Jetzt übersetzt zu der Beziehungserleben, du musst erst etwas hinterherlaufen und dann kommt eine richtige Öffnung, dann gehst du automatisch in den Rückzug, weil du bist nicht mehr der Kontrollierende. Du kannst es nicht mehr kontrollieren, du hast es nicht mehr in der Hand und dann, du willst letztendlich, und weil du nicht mehr kontrollieren kannst, gehst du eher auf deine Autonomie-Seite und ziehst dich zurück. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr typisches Verhalten, aber letztendlich kodiert durch etwas ganz, ganz, ganz Altes, weil du das gelernt hast letztendlich. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Nähe dauerhaft ist. Ich habe auch nicht so eine richtige Erfahrung, was passiert denn eigentlich mit mir, wenn ich wirklich in einer guten Nähe bin? Fühle ich mich dann sicher? Wo du sicher bist, wo du Training hast, wo du zu Hause bist, ist auf deiner Autonomie-Seite, da bist du der Lonesome Cowboy, da hast du die Fäden in der Hand, da kannst du die Dinge kontrollieren und vor allem, da musst du, wenn auf Dauer keinen Schmerz ertragen.
Und warum ist es dann so, dass wenn ich am Anfang so gelovebombt werde, dass ich dann da einfach mitgehe, weil ich von Anfang an im Endeffekt trotzdem in diesen Kontrollmechanismus, aber da habe ich ja die Kontrolle komplett verloren und bin trotzdem drin geblieben. Was ist da das Phänomen?
Ich glaube sozusagen, dass das ja typische Spitzen sind, wo du aber ja per se von Haus aus schon weißt, da bist du ja auch erfahren, unbewusst, es wird nicht tragen. Du hast da so einen kurzfristigen Kick, aber du liest ja das Gegenüber eben auch schon unbewusst, sodass es nichts Tragfähiges sein wird. Das wäre jetzt so meine Hypothese. Ich wäre eher, spannend ist eigentlich so die andere Seite, weil die andere Seite ist ja die einzige, wenn du sagst, auf Dauer, wann, wie funktioniert nachhaltig langfristige Beziehung, dann ist es eine, auf die ich mich einlassen müsse, wo ich sozusagen auch Vertrauensvorschuss geben muss. Und dieses Vertrauensvorschuss geben ist unglaublich schwierig, weil du von deinem Erlebnis ja immer wieder Enttäuschungen hattest, immer wieder Enttäuschungen. Du hast es eigentlich nie gekriegt. Du hast diese Sicherheit, dass das eine Nahrung sein kann, die hattest du nicht. Und dann natürlich auch das Wenige, was da ist, dann war das noch ganz früh verloren dadurch, dass die Mama ja dann gestorben ist. In einer Zeit, wo du ja die Anlehnung gebraucht hättest. Und dann sagst du dann lieber gar nichts.
Ich würde das ergänzen wollen durchs Nervensystem. Ich würde das auch so verstehen, dein Nervensystem hat sehr früh den von Christian angesprochenen Cortisolspiegel und so weiter gehabt, also ein hohes Erregungsniveau. Dein Nervensystem war immer am oberen Anschlag und hat eigentlich nie gelernt, wie es ist, zu entspannen, und zwar zu entspannen, ohne dafür was tun zu müssen. So. Und das Gemeine am Nervensystem, Christian, korrigier mich, aber ist, unser Nervensystem richtet sich auch in schlechten Gewohnheiten ein und meldet dann Sicherheit, alles wie immer. Und wenn es dann aber zu einer guten Gewohnheit kippt, also du jetzt plötzlich mit einer sehr gesunden Beziehung oder einer sehr gesunden Anwärmphase, Dating irgendwie konfrontiert bist, kennt dein Nervensystem das nicht und meldet immer Gefahr. Es meldet aber nicht Gefahr im Sinne von, da ist Gefahr, sondern die Gefahr sagt, es ist ungewohnt. Und das meldet dein Nervensystem die ganze Zeit und deswegen fühlt es sich komisch an.
Ja, das ist halt schon spannend, ne? Also ich bin da wirklich gerade an so einem Punkt, weil jetzt habe ich lange Therapie gemacht, fast vier Jahre wieder, wo ich gerade auch bezüglich dieser Themen gearbeitet habe. Und jetzt, während wir sprechen, habe ich nochmal so über alle Beziehungen, weil ich war erst so, ach doch, eigentlich die erste Beziehung war ja ganz gut. Und die, also bis heute habe ich einen guten Draht zu der Person. Das war in den 20ern. Das war auch, also von der Beziehung her war das wirklich erstmal augenscheinlich gut, aber dann kam mir gerade schon der Gedanke, nee, der hat mich ja, also da sind ja auch Sachen passiert, wo der nicht ehrlich war oder wo der dann, sage ich mal, mit anderen irgendwie geschrieben hat und wo solche Sachen passiert sind. Dann Nummer zwei war halt dieser Supernarzisst, der dieses ganze Gaslighting gemacht hat, wo es auch körperlich wurde, wo es körperliche Gewalt in der Beziehung auch gab. Und das hat natürlich viel mehr getriggert, die körperliche Gewalt aus der Kindheit heraus. Das habe ich ja hier auch schon mal erzählt, glaube ich, irgendwo. Also dass meine Kindheit ja noch zusätzlich zu diesen Sachen, die wir jetzt eben schon besprochen haben, kam ja noch hinzu, dass ja dann trotzdem auch noch körperliche Gewalt, häusliche Gewalt ein Thema war in dieser Kindheit. Die wurde durch Beziehung 2 wieder getriggert, warum ich dann auch wieder in Therapie gegangen bin, weil ich gemerkt habe, okay, hier kommt wieder einiges zusammen. So, und Beziehung 3, da habe ich im Nachgang halt einfach erfahren, dass da auch die ganze Zeit gecheatet worden ist und mehrere Gleise befahren wurden. Und das ist natürlich, na komm aus dem Sumpf mal wieder raus. Also das...
Du hast gar keine Basis, an der du mal dich hochhangeln kannst. Also ich hänge sehr an dem ja eigentlich schönen Start mit der Beziehung. Man lernt sich langsam kennen. Es ist ein langsames Annäherung. Du hast aber dann das Gefühl, der andere möchte bleiben. Und bei dir kommt die Angst, die Unsicherheit. Dann kommt der Rückzug. Kannst du es für uns und für die Hörer so fassen im Konkreten, vor was du eigentlich Angst hast, was mit dir passieren könnte, wenn das denn so auf dem Weg weitergehen könnte?
Die nächste Enttäuschung.
Die nächste Enttäuschung. Also sozusagen, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, ich kann es nicht steuern und dann falle ich wieder in so ein tiefes Loch rein. Ich habe es nicht in der Hand, ich bin ohnmächtig.
Ja, vor allem in dieser Angst davor, also was passiert wieder? Wird es wieder einfach nur sowas, wo ich weiß, okay, der hüpft mir wieder durch alle Betten oder bekomme ich nachher wieder einen auf die Fresse? Mhm. Also es sind ja dann immer diese zwei Optionen.
Also ich habe letztendlich, und da bist du ganz in dem alten, ich habe Angst vor Ohnmacht, ich habe Angst vor Verletzungen, ich habe Angst, dass ich es nicht kontrollieren kann, ich habe Angst, dass ich wieder sozusagen alleine dastehe und mein verstärkt, was du gesagt hast ja als Kind, es war ja nicht nur dass es wenig emotionale Nahrung gab, was du brauchst, was wir alle brauchen, damit wir uns sicher fühlen, sondern du hattest ja damals ja auch auf der einen Seite die Sehnsucht nach Sicherheit, ein bisschen war es die Sicherheit, die Nähe, die du nicht gekriegt hast, aber in der Nähe hast du vor allem noch ein zweites gekriegt, nämlich die Verletzung, sogar die körperliche Verletzung. Und das kommt natürlich genau in der Situation, wo dir jemand näher rückt, wieder hoch. Und dann schlägt es, wie Simone sagt, dein Nervensystem an, deine Hormone an, die schlägt aus und du möchtest das vermeiden, du möchtest diese Gefühle, dieses Alte nicht haben. Und es ist ganz, ganz schwer zu trainieren und zu dir erfahrbar zu machen, dass es eben auch anders sein kann, dass nämlich nicht das eine Unsicherheit, Ohnmacht, Verlust, Schmerz macht, sondern genau das Gegenteil.
Aber bedeutet das für mich, wenn ich jetzt merke, okay, das läuft ja immer noch nicht rund, weil eigentlich habe ich ja jetzt meine Therapie gerade zu diesem Thema doch mehr oder weniger erstmal beendet, weil mir natürlich diese Sachen auch bewusst sind. Mhm. Aber sollte ich dann doch auch weitermachen in dieser Therapie, um das weiter zu behandeln? Oder ist das ein Thema, da muss ich einfach meinen Weg irgendwie finden?
Das Problem ist natürlich bei sehr vielen, also wenn es so einfach wäre, wenn wir es verstehen von der rationalen Seite her, dann wäre es einfach. Aber in dem Moment des Stresses, der Unsicherheit, kommt ja das Alte. Da bist du nicht rational, sondern dann sind wir alle wieder genau so die kleinen Kinder, die eben irrational sind, die Unsicherheit haben, wo praktisch wir dann gefangen sind in unseren alten Mustern. Insofern wäre ja genau da letztendlich, wenn du dich auf jemanden neu einlässt, genau da wäre ja Supervision, Begleitung, therapeutische Begleitung spannend und zwar für dich alleine, weil du denn diese kleinen Mini-Krisen, die kannst du sozusagen dann aussprechen.
Also du sprichst jetzt nicht von Paartherapie.
Nee, bloß nicht.
Nee, also das würde ja mal, alles kaputt machen.
Also ich wäre eher auf der Seite sozusagen, du musst bei dir anfangen. Du musst bei dir anfangen.
Ich denke halt auch, eine Paartherapie, die macht ja Sinn, wenn man jetzt irgendwie eine Beziehung hat, die über Jahre läuft und dann läuft was schief und sowas, dann geht man in die Paartherapie. Mhm. weil in so einem Zusammenhang, bin ja sogar mit der einen Beziehung, bin ich noch in Paartherapie gegangen mit diesem Supernarzissten, aber das hat ja dann auch nichts bewirkt. Aber ich würde nämlich jetzt zum Beispiel auch nicht darauf kommen zu sagen, ich gehe jetzt in eine Supervision in einer Kennenlernphase, das auf gar keinen Fall, sondern ich will mich einfach ein bisschen besser verstehen, beobachten auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich mittlerweile auch den Anspruch, und das ist halt die Frage, schaffe ich das dann trotzdem oder kann ich das schaffen, dass ich das jetzt mal hinbekommen will, weil ich habe jetzt so viel Therapie auch gemacht zu dem Thema und mir sind diese Sachen ja sogar alle bewusst. Es ist ja, hier oben ist es angekommen. Warum tue ich mich so schwer, das einfach dann auch besser umzusetzen?
Weil es kein mentaler Prozess ist. Weil es am Ende wirklich auch ein körperlicher Prozess ist. Wenn wir beim Nervensystem bleiben, muss dein Nervensystem lernen zu entspannen, weil du sagst, das läuft nicht rund. Da wäre jetzt meine Gegenfrage, was genau läuft nicht rund? Läuft es nicht rund oder ist es einfach nur in Anführungsstrichen ungewohnt, was da jetzt gerade passiert?
Das ist wahrscheinlich einfach ungewohnt.
So,
und ich suche mir dann, also das ist halt die Frage, wäre das typisch oder ist es vielleicht, also es ist ja ganz normal in der Kennenlernphase, dann lernt man sich kennen, dann merkt man, okay, das sind jetzt irgendwie auch komische Verhaltensweisen oder das finde ich irgendwie komisch. Könnte es sein, dass eine Bindungsangst das Ganze verstärkt und man schneller Auswegspunkte sucht, um sich diese Person schlecht zu reden?
Naja, also erstmal suchst du dir jemanden mitunter eben auch, der vielleicht gar nicht so viele Gefühle zeigt, der selber auch distanziert ist. Warum? Weil du dann diese Nähe natürlich nicht so spürst und eben auch die Risiken der Nähe, dann ist es für dich kontrollierbarer. Die große Frage bei dir ist letztendlich, es gibt ein ganz großes Sehnsucht nach nachhaltiger Sicherheit, aber auch in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen und Unsicherheiten und bei kleinen, minimalen Faktoren, wo du das spürst, du gehst sofort in die Unsicherheit, wieder in die Abwehr und da geht es darum, zu lernen, selbstverständlich, ich als Lars, ich habe auf der einen Seite, bin ich in der Lage, mich selber zu kontrollieren, mich selber sicher zu fühlen, auch wenn ich alleine bin. Also es gibt ein Bild, am besten kannst du sozusagen Paar und Beziehung, je besser ich erstmal sozusagen das spüren kann, wie kann ich mit mir selber Beziehung machen? Was kann ich an mir selber anschauen? Was kann ich an mir selber aushalten? Dann, wenn ich da eine Stärke entwickle, dann kann ich mich vielleicht auch erst danach auf jemanden einlassen.
Weil das ist ja das Verrückte. Ich bin ja total, also ich habe ein absolutes Bedürfnis nach einer Beziehung. Komplett. Also eigentlich würde auch behaupten, ich bin eigentlich mehr der Beziehungsmensch als der Single-Typ.
Das merken wir hier in unseren Gesprächen, dass das also sehr, sehr, da bist du sehr, ja, sehr, sehr das, beziehungsstark.
Genau, aber das Problem ist ja dann trotzdem, dass ich dann halt auch krampfhaft teilweise danach gesucht habe. Jetzt aktuell würde ich das nicht so sagen, aber das kommt so phasenweise, dass man sich dann so sehr schnell versucht, an irgendwas dran zu hängen. Das kann natürlich auch wieder überfordernd sein. Das wäre nämlich jetzt ja auch mal nochmal so ein Ding, was ist für andere Personen wichtig, die eben mit einer Person zu tun haben, die Bindungsängste haben? Jetzt mal von der anderen Seite gesprochen. Kann da nicht das Beziehungskraftwerk was zu sagen?
Na, ich würde sagen, als Partner, es kann immer nur jeder an sich selbst arbeiten. Also jemand, der wirklich, es ist wie mit dem Narzissten. Also der Narzisst, wenn denn ein Narzisst, wenn Narzissmus überhaupt heilbar ist, das weiß ich gar nicht, oder therapierbar, heilbar, davon wollen wir ja nicht reden.
Heilung
aber,
kennen wir nicht.
Ja, ja. Ich weiß schon, das kann das Gegenüber nicht therapieren, das geht nicht.
Das nicht, aber gibt es vielleicht, oder Christian, gibt es vielleicht Punkte, die man Leuten mit auf den Weg für den Umgang geben kann? Oder ist es da irgendwie schwieriger? Oder bist du da auch bei Simone?
Bin vom Blick her eigentlich eher, ja, wie soll man sagen, störungszentriert bei dem, der jetzt erstmal ein Problem hat oder letztendlich der da, wir sind alle in Beziehungen immer und überall in der Entwicklung, aber es geht um die Fragen, wie halte ich denn die Konflikte aus, ohne dass ich einen Beziehungsabbruch mache, wie halte ich das aus, dass mein Gegenüber weiter eigenständig ist und eben auch ein Leben und eine Lebenswelt hat, wo ich vielleicht zum Teil gar nicht beteiligt bin. Wie halte ich das aus, dass ich mitunter eine Distanz vielleicht auch habe zum Gegenüber, ohne dass ich sofort wieder in dem Film bin, das ist zu Ende, das ist ein Verlassensein, wenn sich der vielleicht im Konflikt ein bisschen mehr zurückzieht, wenn es mal vielleicht auch eine trockene Phase gibt, die immer in einer Beziehung ist, sodass ich dann sage, nein, das ist anders wie früher, es ist kein Abbruch, es ist keine Unsicherheit, es ist ein normaler Fluss in einer Landschaft, der sich hin und her windet und der eben dazugehört. Und wenn ich dann in diesen Situationen nicht sofort im Schwarz-Weiß-Denken bin, sondern zulassen kann, ich kann mal einen Tag oder zwei oder drei abwarten, ich kann auch mal ein bisschen leiser sein, ich muss nicht sofort wieder nach einer Bestätigung suchen, nach einer Sicherheit suchen, ich kriege mich selber ausgehalten in diesen Tagen, dann ist es sozusagen ein Training letztendlich, das von deiner Seite her dazu führen könnte, dass es etwas länger trägt. Aber eben schwierig, weil immer sofort das Alte, ich stehe alleine da, ich bin unsicher, ich bin verlassen, ich bin ohnmächtig, es ist schmerzhaft, es kommt sofort ganz stark, ganz intensiv und das will ich komplett vermeiden. Und komplett kann ich es natürlich vermeiden, wenn ich dann sofort hart in einen Beziehungsabbruch gehe.
Ja, und ich bin dann auch jemand, ich flüchte mich dann schnell lieber wieder in...
In was Neues.
Ja. Mhm. Oder einfach wirklich nur in körperliche Geschichten oder
aber
sowas.
Das hatten wir ja auch schon mehrfach hier. So das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Christian, also das Zuwarten, 3 Tage lang warten, so the only way out is the way in. Also es halten, es aushalten.
Ja, ich weiß und das kann ich ja nicht. Ich kann ja keine Ruhe aushalten. Klappt nicht. Mhm. Ich bin da immer wieder, und da haben wir jetzt auch schon oft auch drüber gesprochen. Ich merke aber wirklich, also da muss ich sagen, erinnere ich mich gerne an meine Kifferzeiten zurück. Das hat wirklich viel besser funktioniert. Da, und das ist ja dann trotzdem auch eine Art des Betäubens gewesen.
Ich hatte jetzt gehofft, du denkst an unsere Atemsession zurück.
Natürlich denke ich.
Ich hätte es auch gesagt, sozusagen, wie kannst du sowas trainieren? Wie kannst du aushalten, ohne Drogen oder ohne Alkohol leichter trainieren? Und da wäre ich jetzt sehr angesteckt von Simone, nämlich dadurch, dass du... Wenn der Druck ganz hoch kommt, haben wir jetzt alle gelernt von Simone, dann gehen wir in das Atmen und das Atmen macht, dass der Druck weniger wird. Das können wir trainieren. Da brauchen wir auch keine Psychotherapie dafür. Das geht ganz ohne Seele.
Seelenlos. Nein. Aber
Atmen ist Seelenarbeit.
Ja, total. Und das ist auch wieder das, was ich jetzt wieder von der Folge höre, ist einfach diese Ruhe aushalten und dann atmen. Und das ist wirklich meine persönliche Challenge. Also da muss ich noch hinkommen. Ich bin noch nicht so weit.
Also da würde ich jetzt mal auch sagen, das ist jetzt gemein in genau der Situation, über der wir reden, weil wir reden gerade darüber, wie kann ich überhaupt die Hürde überwinden, in eine gesunde, erfüllende Beziehung zu kommen. Also wir reden da über dieses Gap. Ich glaube, dieses Ruhe aushalten ist etwas, da kann sich dein Nervensystem, also schön wäre, du hättest schon ein Gegenüber, weil dann könnte sich dein Nervensystem an dem ruhigen Pulsschlag deines Gegenübers ausrichten und könnte sich runterregulieren. Es braucht nämlich häufig ein Gegenüber, um das eigene Nervensystem zu regulieren. Die Atmung ist schon ganz, ganz großartig, ja. Und die wird auch sehr viel bringen. Und aber ein Gegenüber, an dem wir uns selbst regulieren können. Und das muss aber keine Beziehung sein im Übrigen. Es könnte auch sein, dass dich jetzt zum Beispiel diese Situation hier, dass dein Nervensystem Signale empfängt von, okay, ich darf entspannen bei dem Thema, mir passiert akut nichts. Also es muss keine Beziehung sein. Das ist schon auch hilfreich.
Und also was mir noch einfällt, du stellst dir natürlich die Messlatte ganz, ganz hoch und sagst, ich muss jetzt endlich... Es ist wenig Gnade zu dir selber spürbar,
so.
Weil du erstmal, und das wissen, weißt du sehr, sehr intensiv durch die therapeutische Arbeit, die Hörer, wir wissen es ein bisschen, es ist eine ganz, ganz schwere, außergewöhnliche Geschichte an Biografie, die du mit dir rumschleppst. Und dann sind es vielleicht mitunter erstmal ganz, ganz kleine Ausschläge, die sich sozusagen verändern, dann ist es noch nicht das große Ganze. Aber wenn es dann vielleicht in der nächsten Beziehung mal eine halbe Stunde ist, wo du das Gefühl hast, ich kann Ambivalenz, was ist da mit meinem Gegenüber, ein bisschen besser aushalten, dann ist es auf einem Weg ein ganz, ganz großer Fortschritt, Lars. Wir gehen ja immer davon aus, wir wollen immer sozusagen das große Ganze und das Endziel, aber das...
Nee, das ist auch Thema meiner Beziehung, meiner Therapie gewesen. Also dieses immer, also erstmal dieses ich muss gar nichts, ne, aber das da erstmal hinzukommen und dann halt immer diesen Perfektionsanspruch, der natürlich auch durch diese Biografie getrieben ist, weil das wurde auch immer gefordert und ne, trotz dieser ganzen, also es wurde ja immer nur gefordert, aber nichts gegeben im Sinne von...
Ja, und du musstest immer über die Leistung kommen, dass du überhaupt
so
minimal gesehen wurdest.
Das ist der Punkt. Und deswegen hat man mich da schon, was ist, wenn man es jetzt aufs Leben nimmt, hat man mir schon einen beschissenen Start mit in die Wiege gelegt. Aber ich bin ja gewillt, da sehr viel dran zu arbeiten. Und ich bin auch mittlerweile sehr reflektiert in vielerlei Hinsicht. Ich finde es trotzdem spannend, wie schwer es mir fällt, meine eigene Reflexion umzusetzen. Und da kommen wir wahrscheinlich wieder in die Punkte der Panik, der Angst, der Unruhe, die letztendlich dafür sorgt, dass mein Körper das gerade noch nicht wieder zulassen will, weil da muss ich mich ja mit mir auch wieder viel mehr befassen, muss wieder in meine Tiefe reingehen, wobei ich müsste bei der Atmung jetzt nicht mal so in die Tiefe reingehen, oder?
Nö, das ist ja kein mentaler Akt. Genauso wie Körpertherapie, eine gute Körpertherapie, was weiß ich, Rolfing, Osteopathie, Kraniosakral, kann genauso hilfreich sein. Es ist eine nonverbale Therapie, die auch ihre Berechtigung hat.
Und sind eben Facetten, die vielleicht ein bisschen weniger bedrohlich sind.
Ja.
Also wie gesagt, ich würde immer versuchen und auch allen unseren Hörern mitgeben, erst immer an dem ganz Kleinen zu gucken, an der mikroskopischen Veränderung, an der Kleinigkeit, die im Alltag heute vielleicht anders gelaufen ist. Und sei es nur, dass ich Blicke anders erwidere, dass ich das Gegenübersitzen anders mache oder dass ich vielleicht einfach mitunter sage, ich gehe nicht sofort in die Aktion, sondern ich warte erstmal 3 Minuten und versuche diese Verzögerung zu halten. Ja, wir haben ja einmal ein sehr, sehr schönes Buch auch gelesen, Die Entdeckung der Langsamkeit. Das wäre eine sehr, sehr, also aber natürlich eine ganz, ganz schwierige Leitlinie für uns alle.
Die Entdeckung der Langsamkeit?
Sender Dolny.
Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Der hat das Talent, dass der...
Gibt es das als Reklam?
Du bist lernfähig, Lars. Du bist lernfähig. Sehr gut. Das ist ja bei uns. Es zeigt dir doch, dass du auf einem guten Weg bist.
Auf jeden Fall. Also ich will mir das auch gar nicht absprechen. Ich glaube, da kommt einfach auch wieder viel Ungeduld rein.
Aber Lars, du machst jetzt gerade einen durchaus, wie soll ich das jetzt nennen, nachdenklichen, traurig vielleicht nicht, aber du machst einen durchaus... jetzt gerade einen wirklich entschleunigten Eindruck auf
einen ganzen weichen Eindruck.
Ja, jetzt gerade bin ich auch sehr runter.
Mhm. Das merkt man auch.
Mhm. Aber das ist das Gespräch wieder, weißt du, das ist unsere...
Also der Tonus ist wirklich ein anderer, das kommt an bei mir und das ist wohltuend. Also nicht, dass es sonst nicht schön wäre, mit dir hier zu sitzen, aber ich merke, dass du einen anderen Tonus hast.
Ich bin jetzt runtergekommen.
Genau, und dadurch kannst du auch, das heißt aber auch, du bist in Sicherheit.
Ja,
also
ja.
Du fühlst dich jetzt auch trotz der Themen sicher.
Ja, und das ist ja auch wieder spannend, weil eigentlich spreche ich hier vor vielen Menschen. Aber das nehme ich natürlich jetzt durch, das ist das Schöne am Podcast. Man kann jetzt hier darüber sprechen und ich habe nicht das Gefühl, dass mir Leute zuhören. Auf der Bühne würde ich niemals so runterkommen, auch wenn wir dasselbe Gespräch gehabt hätten. Aber hier sind wir in der Gruppe und ich ist ja... Dass ich mich hier safe fühle, ist ja klar. Sonst würde ich ja auch mit euch gar nicht so in die Tiefen meiner persönlichen Geschichte reingehen.
Aber übersetzt, wir hatten ja das Thema auch das Bild, wie ist es mit meinem Partner, wie ist es mit meinem Gegenüber, was will ich, wie strebe ich da an? Und du spürst dich trotz dieser Bilder jetzt etwas entschleunigt, etwas bei dir. Das heißt, und das ist der kleine Moment, den du, glaube ich, festhalten kannst oder es festhalten wirst und zwar nicht über das Gehirn, sondern da bleibt es nicht, sondern über die Gefühle, über das Empfinden.
Ja, das nehme ich jetzt so mit und damit sind wir auch am Ende der Folge. Ganz entspannt, ganz runtergekommen. Ich brauche keine Abschlussfragen mehr stellen, weil das wäre sowieso, wie kann man lernen, wieder Vertrauen aufzubauen, was hilft im Umgang mit Bindungsängsten, das haben wir besprochen. Genau das haben wir jetzt hier durchgenommen. Und letztendlich ist es ja so, schlechte Erfahrungen dürfen Spuren hinterlassen. Schutzmechanismen sind völlig verständlich, vor allen Dingen, wenn die Erfahrungen sehr schlechte waren. Und ja, jetzt, ich hatte mir aufgeschrieben, Heilung bedeutet nicht, nie wieder Angst zu haben, aber das ist wieder so dieses Thema Heilung, lassen wir jetzt mal raus. Vertrauen kann einfach wieder langsam entstehen. Und es ist halt einfach, eine Bindungsangst ist einfach auch eine Sehnsucht nach Sicherheit. Sie ist nicht nur seelisch, sie ist körperlich. Wir sind beim Nervensystem. Und es kann auch helfen, mal einen Gegenüber zu haben zur Selbstregulierung. Und damit ist jetzt kein Partner gemeint, weil das kann natürlich sonst ja wieder in eine völlig falsche Richtung gehen, wenn man sich daran hängt. Und am Ende bleibt zu sagen, nicht jede Angst vor Nähe bedeutet, dass man unfähig ist zu lieben. Manchmal bedeutet sie einfach, dass man sehr verletzt wurde. Und damit sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank euch.
Danke, Lars, auch an dich.
Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder folgt uns auch, abonniert den Podcast, da freuen wir uns. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.